Die Radio Wissen. Hörsaal.
Ich gebe bald den Löffel ab. Ich hau in Sack. Ich fühle mich so leer. Ich spüre mich gar nicht mehr. Oder schlicht, ich habe fertig. Wenn ihr so denkt und das nicht nur im Humor mal so dahersagt, dann seid ihr hochgradig gefährdet, in eine Depression oder in einen Burnout zu rutschen. Vielleicht seid ihr auch schon mittendrin. Das schildert aber gleich im Detail Professor Wolfgang Laluschek. Er ist Neurologe und systemischer Coach in einem interdisziplinären Gesundheitszentrum in Wien. Aber bevor er loslegt, hat sich Hans-Jürgen Bartsch gedacht, fragen wir doch vorher euch. Fühlt ihr euch auch gestresst? Und wenn ja, was stresst euch? Oder stresst euch gar nichts? Mein Kollege Jonas Seufert hat den Gedanken umgesetzt und mit euch gesprochen. Was macht euch fertig?
Ja, so ein bisschen, was mich so stresst, ist diese in der Gesellschaft dieser Zwang, so fröhlich sein zu müssen. Also man kann nicht einfach mal irgendwie, wenn man schlecht drauf ist und mit anderen Leuten unterwegs ist, dann muss man trotzdem irgendwie immer fröhlich sein und das stresst mich ganz schön.
Im Moment Radfahren. Ich merke total, wie ich angespannt bin, in Köln unterwegs zu sein. Zur Arbeit, von der Arbeit zurück. Ich bin total angespannt. Und erst wenn ich zu Hause bin, merke ich, wie das so langsam abfällt.
Reizüberflutung, also wenn es einfach sehr viele Dinge gibt, die auf einen einprasseln und dann Entscheidungen zu treffen und ja dann zu schauen, was ist mir am wichtigsten dabei und mich dann so auf eine Sache zu konzentrieren.
Also mich stresst zum Beispiel, wenn ich mit dem Auto morgens durch den Stadtverkehr zur Arbeit fahren muss. Ja, das macht mich mal ziemlich fertig, je nachdem, weil meistens ziemlich viel los ist.
Mich stresst am meisten die Uni, da vor allem, wenn ich irgendwelche Hausarbeiten schreiben muss, weil ich das total schrecklich finde, weil man nie fertig ist und immer noch mehr schreiben kann.
Mich stresst es, Entscheidungen zu treffen bei einer hohen Unsicherheit, also wenn wenige Informationen gegeben sind.
Ich würde fast wetten, das ist noch lange nicht alles. Jeder der Befragten hat hier ja nur ein Symptom geschildert. Wenn ich mein Leben so sehe, dann finde ich jeden Tag eine ganze Reihe von Dingen, die mich stören, reizen, ärgern oder unter Druck setzen. Nun mache ich schon seit einigen Jahren etwas erfolgreich dagegen und ich merke deutlich, wie mir das alles hilft, im Gegensatz zu früher mal, als ich mich wie ein Hamster im Rad fühlte. Also, jetzt aber der Fachmann dazu. Die Burnout-Gesellschaft von Normalität zum Wahnsinn, so hat er auf dem Medizinikum im österreichischen Lech sein Referat überschrieben. Und wenn ihr es gleich gehört haben werdet, bin ich auf eure Bewertungen gespannt. Ich bin mir sicher, Laluschek vertritt die Ansicht, in unserer Gesellschaft laufen draußen massenhaft die Wahnsinnigen rum, allen voran die Unternehmenschefs. Und als krank gelten die wirklich Sensiblen, die merken, dass sie in einer kaputten Welt leben. Harter Tobak, der auf euch wartet. Ich höre auch schon auf zu quasseln. Hier setzen wir nun unsere kleine Reihe vom vergangenen Wochenende fort, in der wir einmal in uns reinhören wollen, wie gestresst sind wir.
Normalität und Wahnsinn. Which is which, könnte man sagen. Was ist eigentlich normal und was ist noch Wahnsinn? Und was ist noch normal in unserer Gesellschaft? Und beim Thema Burnout. Vielleicht kennen Sie das. Sie haben sich hingesetzt, lesen bei einem Buch, einem Artikel, einen Absatz, eine Seite und fragen sich, was habe ich jetzt gerade gelesen? Oder auf einer Veranstaltung wie der diesen hier, man stellt sich einander vor, 2 Sekunden später fragt man sich, wie hat der jetzt geheißen? Habe ich gleich vergessen. Oder vielleicht ist es Ihnen schon mal passiert, dass Sie in einer E-Mail-Konversation gesteckt sind, die vielleicht schon ein bisschen ärgerlich war und Sie haben gerade eine E-Mail bekommen, eine neue und schicken im ersten Ärger quasi eine E-Mail zurück und eine Minute später oder einen Tag später denken Sie sich, das hätte ich jetzt besser nicht so gemacht, das hätte ich vielleicht auch besser anders formuliert. Oder vielleicht kennen Sie auch manche Tage, wo Sie durchaus müde, erschöpft, erledigt, nach Hause kommen und sich fragen, was habe ich heute eigentlich erledigt? Und wenn sich solche Tage häufen, dann kann es schon sein, dass irgendwann eine leise innere Stimme sagt, du, wozu investierst denn du da eigentlich deine Energie? Und Menschen, bei denen sich diese Tage sehr häufen, kommen dann mitunter zu mir und erzählen mir, ich war eigentlich immer ein energievoller, einsatzfreudiger Mensch, aber ich kann mich an nichts mehr freuen, ich habe keine Vorfreude mehr. Ich fühle mich ausgehöhlt, ausgelaugt, ausgebrannt. Ich war immer sehr einsatzbereit, aber ich weiß nicht, diese Kollegen, die sind alle so deppert und mein Vorgesetzter auch. Ich kann das alles nur mehr ganz zynisch sehen. Und ich war auch immer sehr leistungsfähig, habe mich gefreut an meiner Leistung, aber ich bringe nichts mehr weiter. Ich setze mich immer mehr ein, aber es kommt nichts mehr raus. Und eigentlich habe ich es auch schon aufgegeben. Und damit hätten wir eigentlich auch die drei Kernsymptome, die in der Definition von Burnout gemeinhin herangezogen werden. Was mir als Neurologe auch öfters passiert, ist, dass durchaus jüngere Menschen zu mir kommen und zum Beispiel sagen, Herr Doktor, habe ich eine Demenz? Ich merke mir nichts mehr, ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Und natürlich ist es in den praktisch allen Fällen keine wirkliche Demenz, sondern etwas, was ich mittlerweile Stressdemenz nenne. Das kann man auch neurologisch gut begründen, wie es dazu kommt. Zu Burnout, wenn wir sagen, das hier sind die Kernsymptome, gesellen sich natürlich noch eine Vielzahl anderer Symptome auf der körperlichen Ebene, zuletzt über die sexuellen Funktionsstörungen, die, so ist auch meine Erfahrung, der Manifestation eines Burnout oder einer Depression häufig lange, Monate oder ein Jahr, zwei Jahre vielleicht vorangehen oft. Schmerzen, Herz-Kreislauf-Probleme, Magen-Darm-Probleme, Haut, Immunsystem, je nachdem, wo jeder so seine oder ihre Achillesferse hat. Das ist ja bei jedem von uns ein bisschen anders. Auf der geistigen Ebene eben Konzentration, Merkfähigkeit, Kreativität, all das leidet. Ich kann auch keine Entscheidungen mehr treffen. Ganz stark natürlich emotional, depressive Zustände, Panikattacken, Ängste, innere leere Gefühle, Gereiztheit. Das ist nur eine dauernde Nervosität. Und natürlich auch auf der Verhaltensebene. Anfänglich interessanterweise besonderer Einsatz, vermehrter Einsatz, erst später dann verringerter Einsatz, Rückzug, sozialer Rückzug, Fehlleistungen, Suchtverhalten, sei es Alkohol, Zigaretten, Kaufsucht, was auch immer, Spielsucht. Und wenn Sie das sehen, dann wird ja relativ rasch klar, wie umfassend so ein Phänomen Burnout einen Menschen bedrohen kann. Und da fehlt eigentlich noch ein wichtiger Block sozusagen. Wir haben immer wieder überlegt, eigentlich müsste man eine Selbsthilfegruppe für Angehörige von Burnout-Betroffenen machen, weil die kommen auch oft zu mir und sagen, zum Beispiel vielleicht nach so einem Vortrag oder in Teams, wo wir arbeiten, kann ich einmal mit Ihnen sprechen, mein Mann oder meine Frau, ich glaube, die ist im Burnout, aber er oder sie hört nicht auf mich, er ist überhaupt nicht mehr erreichbar, ich weiß nicht, was ich tun soll. Jetzt ist eines noch ganz wichtig beim Phänomen Burnout, im Gegensatz zu einer Blinddarmentzündung, die von einem Tag am anderen kommen kann und relativ eindeutig auch diagnostizierbar ist, ist es bei Burnout anders. Burnout ist ein schleichender Prozess und das ist auch eines der ganz wichtigen Unterscheidungsmerkmale gegenüber einer klassischen Depression, weil alle diese Symptome können Sie auch bei einer klassischen Depression finden. Aber bei Burnout ist es ein Monate- und meist jahrelanger Prozess. Was wichtig ist, es ist ein phasenhaft schleichender Prozess und Sie wissen, alles, was schleichend läuft, können wir schwer wahrnehmen. Die eigenen Kinder sind plötzlich größer als wir und wir haben es gar nicht gemerkt. Oder der eigene Bauch ist plötzlich größer, also, als wir gedacht hätten, dass er jemals werden wird. Und beim Burnout ist es ähnlich. Das Gefährliche dabei ist, sei es bei uns selbst, wenn wir in eine Burnout-Gefährdung rutschen, aber auch bei anderen. Angenommen, wir haben jemanden, der ist schon in diesen Stadien da, ist schon recht zynisch, setzt sich für nichts mehr ein etc. Und dadurch, dass das so schleichend gekommen ist, glauben wir, dass das eigentlich die normale Persönlichkeit von diesem Menschen ist. In Wahrheit, wenn wir ein bisschen mit Abstand zurückdenken und sagen, war der Kollege eigentlich vor 3, 4, 5 Jahren schon genauso, stellen wir oft fest, na, das war eine Entwicklung. Und ich behaupte, in den allermeisten Fällen von solchen Kollegen oder Führungskräften oder Mitarbeitern ist es eine Entwicklung gewesen, weil niemand beginnt den Beruf zynisch, ohne Einsatz. Das sind ganz seltene Charakter- oder Persönlichkeitsstörungen vielleicht, aber die meisten Menschen beginnen mit einem gewissen Engagement, mit einem sozialen Austausch etc. etc. Und dann ist ganz interessant, wenn man rückblickend Karrieren von Burnout-Betroffenen analysiert, stellt man meistens fest, in den Anfangsstadien steht sowas wie der Zwang, sich zu beweisen oder eben verstärkter Einsatz, besonderer Einsatz für die Ziele, besonderer Idealismus, besonderes Engagement. Das soll jetzt niemanden von Ihnen vom Engagement abhalten. Das wäre die ganz falsche Botschaft. Aber dieses fast schon zwanghafte Engagement kann dann weitergehen. Vernachlässigung der eigenen Bedürfnisse. Ich mache keine Pausen mehr, gehe nichts mehr trinken, gehe gar nicht mehr auf die Toilette, weil schon der nächste Kunde wartet. Gönne mir keine längeren Regenerationsphasen mehr. Verdrängung von Konflikten, zum Beispiel einen Konflikt zwischen Berufsleben und Privatleben will ich nicht wahrhaben. Na, das geht sich eh alles aus. In Wahrheit stellt man die Frau zu Hause schon im Baum auf, wie man so in Österreich sagt. Aber ich will das gar nicht wahrhaben. Umdeutung von Werten, Dinge, die mir früher mal wichtiger waren, werden zunehmend unwichtig. Hobbys, soziale Kontakte, Freundschaften oder auch Werte, die ich einmal an die Qualität meiner eigenen Leistung in der Arbeit gestellt habe. Ethische Werte vielleicht auch, wenn man das alles zunehmend wurscht wird. Und dann kommt der wichtige Punkt, Verleumdung oder Verleugnung bestehender Probleme. Also das macht die Betroffenen so schwer erreichbar, weil da spricht man jemanden an, wo man sich Sorgen macht und kriegt vielleicht eine Antwort wie, du hast keine eigenen Sorgen, uns geht's doch alle so, schau die an oder mir geht's eh gut und so weiter und so weiter. Ist gar nicht leicht, die Betroffenen zu erreichen. Die Verleugnung beginnt eigentlich schon viel früher, weil in diesen Anfangsstadien mit diesem hohen Engagement, da will ich vielleicht nicht wahrhaben, dass mir das nicht gut tut, weil da kriege ich sehr viel Lob und Anerkennung und vielleicht eine schnellere Karriere, ein höheres Gehalt, was auch immer. Da bin ich positiv gedopt sozusagen. Diese Verleugnung hat meiner Meinung nach im Hintergrund schon eher so eine leichte, vor sich selbst nicht zugegebene Hoffnungslosigkeit, dass sich überhaupt noch was ändern lässt. Und all das ist jetzt noch kein Burnout, sondern der Weg dahin. Da sind wir noch auf der vorbeugenden Seite. Da können die Betroffenen noch selber oder vielleicht auch einmal mit einem hilfreichen Gespräch etc. Heute macht man viele Coachings in Unternehmen etc. noch viel selber tun oder mit dem Partner, Partnerin. Aber dann wird es zunehmend pathologisch. Rückzug, Verhaltensänderungen, da beginnen auch körperliche, psychosomatische Symptome oder echte körperliche Erkrankungen. Depersonalisation, so ein Gefühl, gar nicht mehr das eigene Leben zu leben, neben den eigenen Schuhen zu stehen. Wofür mache ich das überhaupt alles? Schwere innere Leere, schwere Depressionen, leichtere depressive Zustände sind schon viel, viel früher da. Bis hin zu einem totalen körperlichen und geistseelischen Zusammenbruch. Also das sind dann Menschen, wo teilweise wirklich längere Klinikaufenthalte notwendig sind. Und wenn ich sage Klinikaufenthalte und wenn Sie so ein bisschen vielleicht in den Eindruck kriegen, wie schwerwiegend dieses Bild sein kann, ich kann jetzt nicht von Krankheitsbild sprechen, weil wie wir schon gehört haben, es ist keine definierte Krankheit. Es geht mit vielen Erkrankungen einher, ist aber sozusagen eher ein Prozess oder ein Syndrom, eine Kombination verschiedener Symptome. Und wenn man gleichzeitig weiß, dass die Krankenstandstage und Frühpensionen aufgrund psychischer Erkrankungen in den letzten 15 Jahren um 180% angestiegen sind, wenn seit dem Jahr 2000 weltweit die Depressionen um 50% angestiegen sind, dann könnte man ja glauben, wir leben ja eigentlich schon in einer Art psychisch kranken Gesellschaft. Das ist ja eine Art wahnsinnige Gesellschaft. Oder diese Menschen, die sind einfach so krank. Und da ist vielleicht mal ganz interessant, erstens dazu zu sagen, naja, Phänomene wie Burnout gibt es schon viel, viel länger. 1974 wurde dieser Begriff quasi geprägt. Es gibt im Alten Testament den Propheten Elia, der mit Rüstung sozusagen jahrelang für seinen Herrn gekämpft hat. Ein psychisches Phänomen wird dann beschrieben, das ihn als Propheten berufsunfähig macht. Nämlich er kann eines Tages plötzlich die Stimme des Herrn nicht mehr hören. Was für ein Propheten blöd ist. Und es ist sehr interessant, wie dann die Geschichte weitergeht. Er zieht sich zurück in eine Höhle. Und zwar 42 Tage, das ist so lang, wie die heutigen Rehab-Aufenthalte dauern, 6 Wochen. Und nach einiger Zeit kommt ein riesiges Gewitter. Und er glaubt, in diesem Gewitter werde ich die Stimme des Herrn wieder hören. Ist aber nicht so. Nach dem Gewitter kommt noch ein wahnsinniger Regenguss und ein Sturm. Und er glaubt, dass in diesem Sturm wird er die Stimme des Herrn hören. Ist wieder nicht so. Und wie es halt manchmal so ist, nach so einem wahnsinnigen Unwetter, bis es aufhört, ist noch so ein ganz feines Lüftchen in der Luft. Und in diesem feinen Lüftchen kann er plötzlich die Stimme des Herrn wieder hören. Das ist für uns schon ein sehr schöner Hinweis. Und ich möchte jetzt gar nicht dem Ende gleich vorgreifen, aber es geht oft nicht um die großartigen Dinge. Das kommt nicht so sehr darauf an, was du tust, sondern wie du es tust. Das führt uns auch zum Thema der Achtsamkeit natürlich zurück. Es geht oft um diese ganz kleinen Dinge. Und im Alten Testament ist das schon beschrieben. Oder bei den Indios im Regenwald in Südamerika gibt es einen Zustand, die nennen das Seelenverlust. Die Symptome gleichen all dem, was ich Ihnen gesagt habe. Das Konzept der Indios ist, in einem Zustand der zu starken Belastung flüchtet sich die Seele in einen Schutzraum und kommt erst dann wieder zurück, wenn sie gefahrlos zurückkehren kann. Oder Thomas Mann in den Buddenbrooks ist eine Figur beschrieben, da würde man heute sagen, na, der hat ein Burnout gehabt. Also dieses Phänomen gibt es schon viel länger, aber warum diese unheimliche Zunahme? Man könnte ja eigentlich sagen, die Nachkriegsgeneration, die hat ja noch viel existenziellere Belastungen gehabt als wir, als meine Generation zum Beispiel und als viele von Ihnen auch. Und da lohnt vielleicht ein Blick einmal auf diese Entstehungsbedingungen. Und diese Entstehungsbedingungen, da gibt es innere Faktoren und äußere Faktoren und hier ist die Doppelhelix, gehören einmal unsere Gene, die Erbanlagen. Und wofür sind die Gene da? Dazu, dass wir überleben, sind wir konstruiert. Leben will immer überleben. Und früher gab es Wassermangel. Da wurden Hormone erfunden wie antidiuretisches Hormon und Renin, die also das Wasser im Körper zurückhalten und heutzutage aber zum hohen Blutdruck führen. Nahrungsmangel gab es. Cortisol, Glucagon, Adrenalin, alle Stoffe, die den Blutzucker erhöhen, damit das Gehirn genügend Glucose hat. Heutzutage führen es zu Diabetes und zu anderen Erkrankungen. Salzmangel gab es auch ganz viel. Da gibt es ein Hormon Aldosteron, das das Salz im Körper zurückhält. Na, heute ist alles viel zu sehr gesalzen. Gefahren gab es natürlich auch ständige und da hat das Gehirn natürlich auch einmal sowas erfunden wie eine Angstreaktion. GABA ist so ein Neurobotenstoff. Aber wenn man dauernd irgendwelche Angstreaktionen hat, dann wird man krank. Und die Stressreaktion ist eigentlich fürs Überleben geschaffen worden. Und fürs Überleben ist die extrem sinnvoll. Zum Beispiel ein Phänomen, das auch sehr interessant ist, die Gerinnungsfähigkeit des Blutes steigt bei der Stressreaktion. Das ist natürlich schon für einen Steinzeitjäger wichtig, dass er bei einer Verletzung nicht sofort verblutet. Wenn aber bei uns die Gerinnungsfähigkeit in den Herzkranzgefäßen ansteigt, das wollen wir nicht so gern. Also die Stressreaktion generell ist sehr, sehr sinnvoll. Und dazu vielleicht ein Beispiel. Die durchschnittliche Kalorienaufnahme pro Tag in der OECD liegt bei 3410 Kalorien. Der Tagesbedarf liegt bei 2250. Ist das jetzt normal, weil es einfach so viele Leute machen, oder ist das eigentlich Wahnsinn? Also was ist was? Bewegung ist gesund. In Schweden war der Aktionsradius von Kindern vor 100 Jahren 10 Kilometer. Heute ist er weniger als 100 Meter. Normal oder Wahnsinn? Weitere innere Faktoren, eine Lebensgeschichte. Wir haben heute schon gehört, Säugetiere, Oxytocin, Brutpflege, Kuscheln ist so unheimlich wichtig. Und das ist natürlich etwas, was unsere Resilienz sehr, sehr stark fördert. Gerade in der frühen Kindheit eine gute Bindung. Aber manchmal schaut es anders aus. Ja, da gibt es einen Spruch, die perfekten Eltern existieren, sie haben nur noch keine Kinder. Und da gibt es auch eine Statistik, die im Hintergrund steht. Jedes zweite Kind in Österreich erlebt Gewalt durch die Eltern, 8 bis 14% im Vorschulalter sexuellen Missbrauch. Normal? Sind dann diejenigen krank, die im späteren Leben an den Folgen dieser Untaten psychische Auffälligkeiten zeigen? Wo die Seele, die natürliche Seele eigentlich schreit? Ist das krank? Oder ist das nicht eine normale Reaktion auf eine wahnsinnige Situation? Arbeit. Naja, der nächste wichtige Faktor. Arbeit hält uns auch gesund. Arbeit unter den richtigen Bedingungen ist eine Quelle der Gesunderhaltung. Ist nicht etwas, wovor man sich ständig schützen muss. Und da lohnt aber vielleicht doch ein Blick auch in unser Gehirn noch einmal. Wir haben heute schon viel über das Gehirn gehört und es ist natürlich das komplexeste Organ, das wir kennen. Und deswegen gibt es da viele verschiedene Blickwinkel. Und gerade beim Thema Arbeit lohnt ein Blick, weil wir uns auch überlegen können, was bedeutet eigentlich hirngerechtes Arbeiten, hirngerechtes Führen auch. Und unser Gehirn, das haben Sie ja schon mehrfach gesehen heute, das hat ja verschiedene Anteile, Hirnstamm, dann gibt es hier das sogenannte Zwischenhirn mit den Emotionen und das Großhirn von uns Menschen. Und da hat man schon vor über 100 Jahren eine sehr interessante Entdeckung gemacht. Wenn man hier aus dem Hirnstamm eine histologische Probe nimmt und unter das Mikroskop legt, dann kann auch ein Neuroanatom diesen Schnitt von dem eines Menschen, von dem eines heute lebenden Frosches nicht unterscheiden. Das werden sich jetzt manche denken, na, das erklärt mir jetzt so manches. Dann gibt es vielleicht manche von Ihnen, die mit Computern sehr viel zu tun haben, die denken sich, naja gut, die Hardware, aber auf die Software kommt es ja an, die ist sicher anders. Die Software ist auch die gleiche. Und zwar in dem Sinn, dass uns die Natur auf dieser Ebene 3 überlebenswichtige Verhaltensmodule mitgegeben hat und den Fröschen vor 300 Millionen Jahren, nämlich Nahrungstrieb, friss alles, was du siehst. Der Frosch hat ein Alles-oder-Nichts-Prinzip. Und das kennen Sie auch beim kalten Buffet. Ja. A steht für Aggression. Hau jeden nieder, der sich dir in den Weg stellt. Wenn er doch deutlich zu groß ist, dann renn weg. Und wenn du beides nicht kannst, dann stell dich tot. Also alle diese Reaktionen kennen wir vielleicht auch schon ganz gut, auch bei uns oder bei Kollegen vielleicht manchmal im Büro. Und S, na, für was kann das stehen? Letzter Vortrag, Fortpflanzung, Sexualität. Hier brauche ich jetzt das Alles-oder-Nichts-Prinzip, glaube ich, nicht näher erklären. So funktioniert der Frosch im Wesentlichen. Und das steckt auch in uns. Die Natur ist nicht stehen geblieben, sondern die Säugetiere wurden entwickelt. Und jetzt weiß ich nicht, ob manche von Ihnen wissen, was diese Säugetiere, und das waren zwar so kleine spitzmausartige Wesen, die kamen auf die Erde, als noch die großen Dinosaurier geherrscht haben. Und trotzdem waren diese kleinen Spitzmäuse extrem erfolgreich. Und zwar aufgrund einer ganz besonderen Fähigkeit. Säugetiere, wir Säugetiere, wir zählen ja auch dazu, wir können unsere Körpertemperatur an kalte Außentemperaturen anpassen und hochregulieren. Wir haben einen Thermostat und können raufregulieren. Das heißt, die Spitzmäuse konnten auch in der Nacht aktiv bleiben, wo die Dinosaurier steif waren und konnten ohne Gefahr Futter suchen. Das war also extrem erfolgreich. Jetzt hat das aber Folgen gehabt, weil dieser viel, viel komplexere Stoffwechsel, da geht sich eines nicht mehr aus, was beim Frosch noch gut geht, nämlich Massenvermehrung. Die Froschmama, die legt ihren Laich 100.000 Eier irgendwo hin, wo es feucht ist. Das ist ja jetzt egal, ob das ein ökologisches Biotop oder eine Lacke ist. Legt es hin und was macht sie dann? Na, dann geht sie. Und nach 2 Minuten weiß sie nicht einmal mehr, dass sie geleicht hat. Das kann man statistisch sozusagen überprüfen. Bei der Spitzmaus geht das nicht mehr. Die kriegt vielleicht 10, 12 Junge. Und würde die gehen, die würden also alle sterben in kürzester Zeit. Da musste die Natur noch was anderes erfinden und da hat sie erstmals etwas geschaffen wie eine Festplatte, ein Gedächtnis, wo Erinnerungen abgespeichert sind und zwar eingefärbt nach einem emotionalen Gehalt. Unangenehme und angenehme Erinnerungen, die Marketingmenschen könnten sagen, die Wortbildmarke ist damals erfunden worden. Und das Gedächtnis allein hat aber noch nicht gereicht, weil die Spitzmausmama kann sich heute am nächsten Tag noch erinnern, dass sie Junge zur Welt gebracht hat, hat das Saldo Susi, Servus Johannes oder wie auch immer, schön, dass es euch gibt und jetzt gehe wieder, das reicht nicht, sondern es wurden andere, 3 ganz andere zentrale Verhaltensmuster noch von der Natur erfunden. Das ist unser Bindungsverhalten. Und das funktioniert eben über dieses Oxytocin, das uns bei nahen Beziehungen ein angenehmes Gefühl macht. Es hat auch noch andere wichtige Wirkungen. Es lässt uns traumatische Ereignisse schneller wieder vergessen. Man vermutet, dass das deswegen ist, weil sonst die meisten Frauen, die Kinder geboren haben, nur ein Kind bekommen würden, weil sie diesen wahnsinnigen Geburtsschmerz niemals vergessen würden. Aber bei der Geburt wird extrem viel Oxytocin ausgeschüttet und interessanterweise, also ich kann es nicht beurteilen sozusagen aus eigener Erfahrung, aber man sagt mir, dass viele Frauen nach einem Jahr sich an diesen wahnsinnigen Geburtsschmerz nicht mehr so dramatisch erinnern können. Und auch andere traumatisierende Ereignisse können wir mit Oxytocin, das heißt mit nahen Beziehungen, mit Blickkontakt, wesentlich besser verarbeiten und wieder vergessen. Und die Abbauprodukte fördern auch das Immunsystem. Man hat zum Beispiel 300 amerikanische Studenten mit Schnupfenviren geimpft und man hat freiwillig Ethikkommission und alles und man hat geschaut, welche von denen werden nicht krank. Und hat natürlich alle medizinischen Parameter erhoben, Körpergewicht und Fitness und alles. Ein Faktor war stärker als alle anderen, nämlich diejenigen, die 5 oder mehr enge soziale Beziehungen hatten, wurden wesentlich seltener krank. Und es ist mittlerweile in Amerika auch in die klassische Routine Anamnese eingeflossen. S steht für Sicherheitsstreben. Man muss sich vorstellen, die Spitzmausmama muss neue Nahrung suchen, geht auf die Lichtung und plötzlich kommt der Luchs, fällt über sie her, alle Ordner zum Luchs werden abgerufen, alle roten natürlich. Sie flüchtet, entkommt ihm gerade noch in den Bau und jetzt will sie ja eines verhindern. Ich meine, in den Bau kommt er eh nicht rein, der ist zu eng, aber sie möchte verhindern, dass ihre Jungen jemals auf diese Lichtung gehen. Na, wie macht's das? Sie kann ja nicht sprechen, so wie wir. Und da ist der Natur was ganz Geniales eingefallen. Sie hat nicht den Sender programmiert, so wie mich jetzt, sondern die Empfänger, die Spitzmausbabys. Und was kennen die Babys? In jeder Zehntelsekunde haarklein das Verhalten ihrer Mutter. Und die Mutter muss 7-mal nicht in die Richtung dieser Lichtung, sondern in eine andere Richtung gehen, damit die Kleinen automatisch wissen, in die Richtung von der Lichtung gehen wir besser nicht. Das heißt, hier läuft im Unterbewusstsein ein ständiges statistisches Beobachtungsmodul, das ständig unsere Umgebung, die Mitmenschen in unserem Fall, scannt. Nach, wie sitzen Sie gerade da? Gibt es hier gerade ein paar angriffslustige Männchen im Publikum zum Beispiel, etc., etc.? Wir scannen also unsere Menschen ständig, unbewusst. Sicherheitsmodul. Und jetzt kuscheln die miteinander, Oxytocin, dann haben sie sicher, weil sie sich also da über ihr Verhalten gut gegenseitig regulieren können. Ja, das reicht aber jetzt noch nicht. Weil irgendwann wird ja auch die Nahrung knapp. Die eine Wiese ist halt schon abgegrast. Man braucht neue Nahrungsquellen und im Wort neu steckt auch schon das, was die Natur dann erfunden hat, nämlich unser Neugierverhalten. Auch das hat sie wieder ganz genial gemacht über ein Hormon. Man nennt es das Glückshormon und es ist das Dopamin. Dopamin ist eine der am schnellsten süchtig machenden Substanzen, die es gibt. Man hat Ratten in den 70er Jahren kleine Elektroden ins Gehirn gepflanzt und ihnen die Gelegenheit gegeben, mit einer Taste die eigene Dopaminproduktion im Gehirn zu stimulieren. Diese Ratten sind in kürzester Zeit alle gestorben, weil die haben nichts anderes mehr gemacht, als die Taste drücken. Nicht mehr gegessen, nicht mehr getrunken, sich nicht mehr fortgepflanzt, nicht mehr geschlafen. weil das so ein extremes Glücksgefühl macht. Und jetzt haben sich die Hirnforscher, sind da neugierige Leute, fragen sich, na sag, wie kommst du zu dieser Dopaminausschüttung im Gehirn, wie kann man das fördern? Nicht? Und natürlich einerseits durch positive Überraschungen, schön, also angenommen, im Rahmen, wenn Sie die Kongressgebühr bezahlt haben, wird Ihnen übermorgen mitgeteilt und apropos, da war auch noch ein Ferrari inkludiert, dann gibt es einen kurzen Dopaminausstoß, er würde nicht lang dauern, vielleicht war es nur ein Modell, aber... Also positive Überraschungen, aber das ist erstens nicht der Alltag und zweitens weiß man zum Beispiel auch, Gehaltserhöhungen wirken nur sehr kurz auf die Zufriedenheit der Mitarbeiter. Aber man hat ein Muster identifiziert, es braucht drei Bedingungen, damit wir ein Glücksgefühl, eine Dopaminausschüttung haben. Und da könnte ich Sie jetzt zum Beispiel fragen, was ist Ihnen in den letzten Tagen besonders gut gelungen? Und würde ich da jetzt viele von Ihnen fragen, erstens hätte es in vielen Fällen was mit sozialer Interaktion zu tun, mit Bindung, aber bei den anderen würde es drei Eigenschaften haben. Nämlich, es gab irgendein Ziel, sie haben sich bemüht, dieses Ziel zu erreichen, und zwar je mehr sie sich bemüht haben, umso mehr Glücksgefühl. Fragen Sie mal einen Bergsteiger, warum er nicht mit der Seilbahn rauffährt. Nicht? Und das Dritte, und das ist so wichtig, und das haben Sie dann erlebt, wenn Sie sich an sowas erinnern, Sie haben mit eigenen Augen gesehen, dass Sie das Ziel erreicht haben, und zwar möglichst unmittelbar. Und genau diese dritte Bedingung ist im heutigen Arbeitsleben so oft nicht mehr gegeben. Ziele und Bemühen und Anstrengung, das gibt es reichlich, aber dass ich überhaupt noch erlebe, dass ich überhaupt ein Ziel erreicht habe, ich nehme mir vor, ich arbeite heute die E-Mails ab. Am Abend ist der E-Mail-Ordner voller als in der Früh. Na, ist das ein Erfolgserlebnis? Glaube ich nicht. Und das ist sozusagen der Mechanismus, wie wir zu Erfolgserlebnissen kommen. Und jetzt ist ja die Natur auch hier nicht stehen geblieben, sondern wir, die tolle Krone der Schöpfung, ist erfunden worden. Und da sind noch drei weitere Fähigkeiten dazugekommen. Bewusstsein, Sprache und Ratio, das heißt Ratio nachdenken, in die Zukunft schauen, in die Vergangenheit schauen. Wir können auch Theorien sterben lassen, kann man so schön sagen. In der Früh Bewusstsein, ich muss zur Kenntnis nehmen, das bin ich, der mir aus dem Spiegel entgegenblickt. Die Spitzmaus weiß das noch nicht, da geht es vielleicht besser. Und die Sprache, und bei der Sprache, da kommt jetzt schon das erste große Problem. Weil ich habe gesagt, im Unterbewusstsein scannen wir ständig nach statistischen Verhaltensbeobachtungen unsere Umgebung. Und da haben wir jetzt ein Problem, wenn nämlich mehrmals das, was jemand sagt und das, was er tut, nicht miteinander übereinstimmt, dann wird er für uns ganz unterbewusst zutiefst unglaubwürdig. Gerade für Führungskräfte fatal. Und das Problem ist jetzt aber noch, durch unser Bewusstsein beobachten wir uns ja auch selbstständig. Und das heißt, wenn ich mir mehrmals etwas vornehme und nicht umsetze, wäre ich von mir selbst unglaubwürdig. Und dann verliere ich aber mein Selbstvertrauen. Und dann verliere ich das Gefühl, dass ich in meinem eigenen Leben wirkungsvoll handeln kann. Und das ist eines der stärksten krankmachenden Faktoren. Also diese Kongruenz zwischen Glaubwürdigkeit ist Taten dividiert durch Worte. Je mehr ich mache und je weniger ihr redet, umso glaubwürdiger. Aber für Reden und wenig machen ist eben unglaubwürdig. Und erzeugt auch Verunsicherung. Also das sind so die grundlegenden Mechanismen. Jetzt könnte man sich fragen, na, wer trifft denn da jetzt eigentlich die Entscheidung, wenn man vor einer Entscheidung steht? Der Frosch, die Spitzmaus oder der Mensch? Ganz unterschiedliche Mechanismen. Naja, es gibt schon Gehirnareale da vorne, auch wieder im präfrontalen Kortex, wo Einflüsse von allen Regionen zusammenlaufen, wo wir eine integrative Entscheidung treffen können. Angenommen, jemand von Ihnen hat also schon einen mächtigen Hunger und draußen wird das beste Buffet schon aufgebaut. Der Frosch sagt natürlich, na hupf aus und friss alles auf, bevor die anderen kommen. Die Spitzmaus sagt, na ja, das könnte die Bindung zu den anderen gefährden. Die ist da ein bisschen ängstlich vielleicht. Und die Ratio sagt, na ja, das könnte auch mega peinlich sein. Das machst du jetzt besser nicht. Also da können wir eine integrative Entscheidung treffen. Aber da gibt es hier unten gibt's ein zweites Areal. Das haben die Forscher entdeckt und haben das genannt Quick-Win-Areal. Angenommen, jemand kommt plötzlich herein und bietet allen von Ihnen der Reihe nach, stellt er die Frage, wollen Sie 5 Euro gleich oder 500 Euro in 2 Monaten? 85% von Ihnen werden sich für die 5 Euro gleich entscheiden. Und nur die 15%, die kurz nachdenken, und das ist komisch, ist da versteckt die Kamera? Und so, nicht? Die sagen vielleicht 500 Euro. Und dieses Quick-Win-Areal steht also mit diesem integrativen Areal in Konkurrenz. Und wenn das integrative Areal abgelenkt ist mit irgendwas anderem, dann kann das Quick-Win-Areal, das besonders viele Verbindungen zum Froschhirn hat, besonders laut quaken. Das nutzen zum Beispiel die Supermärkte natürlich aus, im Kassenbereich viele Ablenkungen. Da liegen die ganzen fetten, süßen Sachen. Eigentlich bin ich auf Diät, weil ich habe gerade gehört, 3400 Kalorien pro Tag nehme ich zu mir. 20% soll ich reduzieren, also kein Maß heute, aber ich bin abgelenkt, habe ein bisschen an Hunger, liegt schon wieder drinnen. Ja? Also das ist diese Quick-Win-Entscheidung. Jetzt kommt noch was anderes dazu, bewusste Wahrnehmung, habe ich schon angesprochen, Sprachwahrnehmung versus unbewusste Wahrnehmung, auch ganz interessant. Die bewusste Wahrnehmung, man kann das messen, hat eine Kapazität von ungefähr 40 Bit pro Sekunde, kann ich verarbeiten, bewusst. Die unbewusste Wahrnehmung, würde ich sie schätzen lassen, würden manche sagen na 400, manche sagen 4000, die mutigen sagen vielleicht 10.000, 11 Millionen Bit pro Sekunde, unbewusste Wahrnehmung. Also jetzt kann man sich vorstellen, was passiert, wenn Sprache und beobachtetes Verhalten nicht miteinander übereinstimmen, welcher Kanal stärker ist. Ja, nur wird es uns nicht bewusst, das ist ja das nächste Problem. Das heißt, wir haben eine ständige Ambivalenz, das ist zwar unser Chef, aber dem Unterbewusstsein ist er unglaubwürdig. Was mache ich jetzt? Nicht? Ist gar nicht so leicht. Und jetzt kommt noch was, Dopamin, Ziel, Anstrengung, Zielerreichung, habe ich schon gesagt. Es gibt auch Gratis-Dopamin in unserer Gesellschaft. Mir was Schönes kaufen, eine Schokolade essen, einen tollen Film anschauen. Nur, dieses ganze Gratis-Dopamin hat ein Problem. Die Wirkung ist sehr kurzfristig und ich brauche beim nächsten Mal eine noch höhere Dosis. Und Sie kennen das, das nennen wir dann Sucht. So entsteht ein Suchtverhalten. Während bei diesem Zirkel mit der Anstrengung und der Zielerreichung, da kommt praktisch nie eine Sucht hinein. Ja, es gibt seltene Fälle von Arbeitssucht und Sportsucht. Das haben aber meistens andere psychologische Hintergründe. Das ist jetzt nicht mehr die Norm sozusagen. Multitasking, das kommt jetzt noch dazu. Wir haben ja auch die Überschrift heute Multitasking. Und ein paar Worte vielleicht dazu. Eine Aufgabe jagt die andere. Und was passiert da eigentlich? Wenn ich bei der Aufgabe A bin, und mache gerade am Computer was und mein Handy läutet oder eine neue E-Mail kommt. Ich schalte um, schaue aufs Handy. In diesem ganz kurzen Moment, wo das Gehirn von A nach B wandert geistig, ist der Arbeitsspeicher für ein paar Hundertstel Sekunden ganz leer. Nicht mehr bei A und noch nicht bei B. Und das nutzt das Unterbewusstsein, um uns alle roten Ordnerinhalte von der Festplatte, alle unangenehmen Erinnerungen, alle unerledigten Sachen, alle offenen Probleme hinauf in den Arbeitsspeicher zu schicken. In Zehntelsekunde. Und jetzt schaue ich aufs Handy, Aufgabe B, und gleichzeitig fällt mir ein, ah, Jesus, nein, das habe ich auch noch nicht erledigt. Ah, und das Meeting muss ich noch vorbereiten und die E-Mail habe ich nicht beantwortet, die Überweisung habe ich nicht gemacht und was kaufe ich am Abend ein? So geht das weiter. Jetzt sind das aber wieder diese Gedanken lauter Umschaltprozesse, wo das Unterbewusstsein weiterfeuert. Und ich komme in einen Zustand, wo mir alle unerledigten Sachen ständig geistig präsent sind. Eine ganz hohe emotionale Dauerbelastung. Dann weiß man auch, dass durch dieses Umschalten zwischen den Aufgaben, allein das Umschalten von unserem geistigen Arbeitsspeicher von diesen mickrigen 40 Bit pro Sekunde, frisst allein das Umschalten 40%. Das heißt, wir werden langsamer und fehleranfälliger. Dann sind uns alle Belastungen ständig bewusst. Und der dritte Effekt, ich fange vieles an, mache aber nur wenig davon wirklich fertig. Weil jetzt haben wir schon gehört, was dann passiert. Damit raube ich mir meine eigenen Erfolgserlebnisse. Und der vierte Effekt ist, bei Menschen, die häufig in diesem Multitasking sind, kommt das Gehirn auch dann nicht mehr zur Ruhe, wenn eigentlich nichts mehr zu tun ist. Das heißt, auf der Couch sitzen ist auch keine Erholung mehr. Das heißt, ich habe auch keine Regenerationsphase mehr. 40% weniger Arbeitsspeicher, Dauerbelastung, getrieben sein, ja, weniger Erfolgserlebnisse und eben die Thought Mode Network, das ist ein Leerlaufnetzwerk, was immer dann aktiv wird, wenn wir gerade nichts Besonderes zu tun haben. Das wird sehr instabil und alle blöden Gedanken poppen weiter hoch, obwohl ich eigentlich gar nichts Besonderes mehr zu tun habe. Und natürlich kommt dann wieder das Quick-Win-Areal ins Spiel. Wenn mir dann plötzlich eine Entscheidung abverlangt wird, dann quakt der Frosch und dann treffe ich mit hoher Sicherheit eine Entscheidung, die mir vielleicht schnell Ruhe verschafft, die aber langfristig nachteilig ist. Und das ist der Alltag heute. Hirngerechtes Führen, was bedeutet denn das eigentlich? Bedeutet, erstens können wir uns aus der Affenhorde abschauen. Vorhersagbarkeit, das heißt, die Mitarbeiter müssen wissen, woran sie bei mir sind. Bedeutet Glaubwürdigkeit, Übereinstimmung von Worten und Taten. Und jetzt noch was ganz Wichtiges, Drittes, was wir bei der Affenhorde gut beobachten können. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, was passiert, wenn ein Leopard die Affenhorde angreift, was dann der Chef macht. Er stellt sich ihm als Erster entgegen, in der Sekunde. Und die Mitarbeiter erwarten sich von uns als Führungskräften Sicherheit. Das ist das tiefste Grundbedürfnis. Wir müssen im Gefahrenfall hinter ihnen stehen und nicht sie kritisieren vor anderen, vielleicht wenn noch der Oberboss dabei ist, sondern für sie einstehen. Und der erste Tag, wo der Affenchef das nicht mehr macht, ist sein letzter Tag als Chef in der Affenhorde. In unserer Gesellschaft haben sich die Dinge mittlerweile ein bisschen umgekehrt. Jetzt habe ich gesagt, jetzt haben wir schon ein bisschen ein Gefühl dafür, was ist hirngerechtes Arbeiten, sichtbare Erfolgserlebnisse, nicht Multitasking, sondern wie wir es nennen, Singletasking, Kongruenz von Worten und Taten, Präsenz der Führungskraft, Sicherheit durch die Führungskraft, Glaubwürdigkeit. Wie schaut die Realität aus? Smartphones zum Beispiel, das ist ja super, dass ich das immer dabei habe, das macht mich so mobil. Der durchschnittliche Smartphone-Besitzer schaut 55 Mal aufs Handy am Tag. Eine Studie mit 300.000 Smartphone-Besitzern in Deutschland. Ist das jetzt noch normal oder ist das Wahnsinn? Wenn wir gleichzeitig wissen, manche von Ihnen kennen dieses Wort Flow vielleicht noch. Ja, dieser Flow-Zustand, wo wir mit Glücksgefühl eine Tätigkeit mit voller Konzentration machen. Um in den Flow-Zustand zu kommen, brauche ich mindestens 20 Minuten. Wenn ich aber 55 Mal aufs Handy schaue am Tag, habe ich nie eine Periode von 20 Minuten durchgehend. Niemals. E-Mail, super. Nicht, weil früher hat man noch gesungen, kein Schwein ruft mich an. Heutzutage sind wir so, als würden wir früher beim Briefschlitz ständig schauen, ob der Briefträger jetzt gerade wieder einen Brief reinhaut. Ne? In Konzernen, Führungskräfte erhalten im Durchschnitt 30.000 E-Mails pro Jahr und verbringen damit 20% ihrer Arbeitszeit. Ist das jetzt normal oder Wahnsinn? Wenn man dazu weiß, dass 80% von diesen E-Mails CC-E-Mails sind, die denen eigentlich gar nichts angehen, die er aber trotzdem liest, die ihn trotzdem ablenkt, die ihn trotzdem in den Multitasking-Modus bringt. Let's meet. Genau, wir sind ja bindungsorientierte Wesen, also wir brauchen Meetings unbedingt. Führungskräfte verbringen mehr als die Hälfte ihrer Arbeitszeit in Meetings, Klammer auf, oft ohne nennbares Ergebnis oder ohne, dass die Ergebnisse umgesetzt werden. Normal oder Wahnsinn? Die Dynamik der Macht, ja auch noch was Interessantes. In der Wirtschaftswissenschaft, also wenn man Prognosen macht über das Kaufverhalten zum Beispiel, dann geht man aus von einem Menschenbild, das nennt man Homo economicus. Bestimmtes Menschenbild, das geht aus von einem Menschen, der Kraft rationaler Überlegungen immer so entscheidet, wie es seinem Vorteil entspricht. Das entspricht einem Homo psychopathicus. Das entspricht der Definition des Psychopathen. Der oft mit hoher Intelligenz rücksichtslos das umsetzt, was seinem eigenen Vorteil entspricht. Und das ist das Bild, mit dem die Wirtschaftswissenschaften arbeiten, weltweit. Normal, Wahnsinn. Die Dynamik der Macht Teil 2. Menschen mit psychopathischer Persönlichkeitsstörung sind in höheren Hierarchien 6-fach häufiger als in der Normalbevölkerung. Die Narzissten, die kommen dann noch dazu, sondern die Kollegen von denen. Sie rauben keine Bank aus, sie werden Bankvorstand. Normal, Wahnsinn. Kommunikation ist gut, na, muss mehr Kommunikation besser sein, ist ja ganz klar. Geschätzte 60% Verlust kognitiver Leistung durch Multitasking, ständige E-Mails, ständige Meetings, E-Mail-Flut und Schlafmangel natürlich dann auch noch, weil ich muss ja dann auch da erreichbar sein. Ne? Kann ja auch nicht mehr schlafen, mein Default-Mode-Network ist instabil, ich komme nicht mehr zur Ruhe. Also die Unternehmen verspielen so eigentlich das, wofür sie ihre Mitarbeiter zahlen. Sie machen mehr Druck auf die Mitarbeiter, es kommt aber weniger Output raus. Also würden die Unternehmen einfach mehr Druck machen und die Mitarbeiter würden mehr Output produzieren, dann könnte man sagen, das ist nicht sehr ethisch, aber es ist noch irgendwie normal. Ja, es folgt einer gewissen Logik, einer Profitlogik halt. Aber die Wahrheit ist, Unternehmen machen immer mehr Druck, immer mehr Kommunikation, immer mehr E-Mails, immer mehr Kontrolle, immer mehr Reporting und der Output sinkt. Das ist doch ökonomisch auch Wahnsinn. Das ist nicht mehr normal. Vor lauter Meetings kommen die Mitarbeiter nicht mehr zum Arbeiten und die in den Meetings beschlossenen Aktionen werden nicht umgesetzt. Das ist die Realität und der Alltag. Also insofern ist da kein glücklich bohrender Mensch mehr, sondern da sind ganz andere Sachen. Und jetzt haben wir da irgendwie schon allmählich, schließt sich da unser Kreis von Entstehungsbedingungen von Burnout, ist vielleicht schon ein bisschen besser verstehbar machen, wie es zu so einer Flut von Burnout-Fällen und anderen psychischen Erkrankungen kommen kann. Aber es geht ja noch weiter, weil wir sind ja so bindungsorientiert. Also die gute Beziehung, die haut uns da jetzt raus. Wenn schon die Arbeit beschienen ist, also zu Hause wenigstens, kann ich mich regenerieren. Für eine gute Ehe gibt es ein einfaches Rezept, das leider niemand kennt. Scheidungsrate in Österreich 42%. Aber jetzt ist noch was anderes. Meiner Meinung nach ist das nur die Spitze, kann man nicht mehr reden. Ja? Aber das ist nur ein Teil. Ich habe eine Zeit lang mit Jugendlichen gearbeitet, mit Essstörungen. Und ich habe so oft gehört von den Jugendlichen, ich wäre so froh, wenn sich meine Eltern endlich trennen würden. Das heißt, wie viele Beziehungen sind eigentlich schlecht und sollten entweder verbessert werden oder getrennt. Aber es passiert nichts. Traurig. Normal, Wahnsinn. Ja, also insofern schaut das dann nicht mehr so glücklich aus, sondern da gibt es dann vielleicht dieses Szenario. Für den kleinen Buben da ist es natürlich dann wieder die Lebensgeschichte, die dann bei ihm entsteht. Aber jetzt endlich regenerieren wenigstens noch. Also meine Ich-Zeit. Ein bisschen Sport, haben wir schon gehört, und dann regenerieren, Nervus vagus, Erholung. Durchschnittlich sitzt jeder Deutsche pro Tag über 3 Stunden vor dem Fernseher und jede Jugendliche surft über 3 Stunden im Internet. So schaut die Regenerationszeit aus. Aber her mit der Energie. 30% in Europa konsumieren Energy Drinks, die Umsatzsteigerung in wenigen Jahren 60%. So schaut unsere Regenerationszeit heute aus. Also ist das jetzt, ich muss immer wieder fragen, normal? Und dann die Gesellschaft. Ich habe schon gesagt, das ist ja die Nachkriegsgeneration. Die sind fast verhungert, die hatten Bomben um sich davor und Lebensangst etc. etc. Da ist Burnout nicht beschrieben worden. Ich meine, da gab es natürlich viele andere, gab es schon auch psychische Erkrankungen und gibt es nach wie vor. Eine Psychotherapeutin in Wien hat ein Buch geschrieben, Die verlorene Generation. Also es gibt massive psychische Folgeerscheinungen in dieser Generation. Das soll nicht verschwiegen werden, aber Burnout ist jetzt erst in den letzten 15, 20 Jahren so angestiegen. Naja, das eine ist, wir leben nicht mehr in einer Zeit des Aufbaus. Im Nachkriegsgeneration Aufbau. Hinauf ist immer leichter. Dann gab es eine zeitlange Erhaltung und jetzt geht es leicht bergab. Ja, ein paar Prozent pro Jahr vielleicht. Unsere Psyche hält das extrem schwer aus. Angst vor Verlust. Ein Millionär, wenn Sie dem 10.000 Euro wegnehmen, der kriegt die gleiche Krise, wie wenn Sie jemanden, der nur vielleicht 30.000 Euro im Jahr verdient, 5.000 Euro wegnehmen. Ja? Unser Gehirn, unser Unterbewusstsein hat eine unglaubliche Angst vor Reduktion. Dann, erstens, also wir sollten ja ständig sexy, entspannt, aktiv, gut schlafen. Natürlich ist es auch alles ganz leicht zu balancieren, das ist ja super. Das heißt, durch diese Rollenbilder kriegen wir natürlich ständig das Gefühl, dass wir eigentlich Versager sind, weil das können wir eigentlich nicht schaffen. Wir können vielleicht eine Fassade aufrechterhalten, aber in Wahrheit bin ich schon froh, wenn ich niemand mehr sehe. Ja? Der Konsum muss auch steigen. 280.000 Haushalte in Österreich sind verschuldet. Die Durchschnittsschuld beträgt 75.000 Euro pro Haushalt. Das sind 129% des Bruttoinlandsprodukts. Verschuldung von Privathaushalten. Ist das jetzt normal? Soll das so sein? Die Schätze der Natur, was ganz Persönliches. Ihnen würden andere Beispiele einfallen. Mir fällt halt das ein. Burgenländische Obstbauern bekommen dann eine Förderung von der EU, wenn sie das Obst kontrolliert durch Satelliten am Baum verrotten lassen. Ist das jetzt normal? Soll das so sein? Oder wenn Sie einen Wald besitzen, und das ist vielleicht so eine Fichtenmonokultur, wo eigentlich auch nichts mehr wächst, wo gar nichts mehr lebt, das innen total braun und finster ist, Sie haben es halt geerbt oder was nicht? Vielleicht noch im Burgenland, wo die Fichten überhaupt nicht hingehören, und Sie wollen diesen Wald ein bisschen begrünen mit vielleicht Laubbäumen, die dort eigentlich hingehören würden. Was folgt? Sie bekommen eine Anzeige wegen Forstverwüstung im eigenen Wald. Wie viel Pestizide der Bauer nebenan spritzt, interessiert niemanden. Weil das wird ja verkauft von Unternehmen, die wieder Lobbyisten haben. Das heißt, diese systematische Zerstörung unserer Heimat, ist das normal? One apple a day keeps the doctor away. Ja, hat man doch gesagt. Haben wir gelernt im Englischunterricht. Der Verzehr von mehr als einem Apfel aus konventioneller Landwirtschaft pro Tag ist für Kinder bedenklich. Ein Kind sollte nicht mehr als einen Apfel pro Tag essen, wenn es kein Bio-Apfel ist. Ja? Unglaublich. Vorbeugen ist doch besser als heilen, also wenigstens vorbeugen. 2,9% der europäischen Gesundheitsausgaben fließen in Vorbeugung, Tendenz fallend. Wer hat, dem wird gegeben, sagt man auch, nicht? Der reichste 1% der Haushalte in Deutschland hat 33% des Vermögens, das oberste Promille mehr als 17%. Die ärmere Hälfte besitzt gerade 2,5% des Gesamtvermögens. Tendenz weiter in Verstärkung begriffen. Ich habe es im Geografieunterricht damals gelernt über Brasilien, dass das so war, nicht? Die Großgrundbesitzer, die alles besessen haben, mittlerweile ist es bei uns bald auch so. Ist das normal? Home Sweet Home. Die Ausgaben fürs Wohnen sind mittlerweile 40% der Gesamtausgaben eines Haushalts. 1991 waren es 19%. Was bedeutet das? Ein Ehepaar, vielleicht auch mit einem oder zwei Kindern, kann es sich gar nicht mehr leisten, dass einer zu Hause bleibt. Also das sozusagen der Feminismus, der ja sozusagen dafür gefördert hat, Gleichberechtigung, dass auch die Frauen genau das gleiche Recht haben zu arbeiten, nur davon redet keiner mehr. Es ist existenziell notwendig, dass beide Vollzeit arbeiten. Spielen ist aber doch wenigstens lustig. 64.000 Österreicher sind spielsüchtig, durchschnittlich 36.000 Euro Schulden, 16% arbeitslos, die Familien werden zerstört, aber Hauptsache der größte Glücksspielkonzern sponsert alle Kulturevents in Österreich. Lernen fürs Leben, 28% der Schulabgänger können nicht sinnerfassend leben. Normal, Wahnsinn, ich weiß nicht. Die Konzentration auf mich, also gut, wenn schon die Gesellschaft, aber mich, ja. Das ist doch super, meine Lifestyle-Apps, dieses Selbstmonitoring, Gesundheit, ständig, ich muss mich ständig optimieren, ja, damit ich noch meine Pulsrate optimiere und meinen Body-Mass-Index und meinen Glücksindex. Also ich weiß nicht, der Dalai Lama würde wahrscheinlich auch dazu sagen, wie erleben diese Menschen denn eigentlich noch? Er hat einmal so ein Zitat gesagt, dass die meisten Menschen eigentlich so tun, als würden sie ewig leben, gleichzeitig in ständiger Angst vor der Zukunft leben und in Rückschau in die Vergangenheit und am Ende haben sie nie gelebt. Doppelte Botschaften, das hat jetzt wieder was mit bewusster oder unbewusster Wahrnehmung zu tun. Ich habe gesagt, bewusste Wahrnehmung 40 Bit, unbewusste 11 Millionen Bit. Wenn wir unsere Politiker anschauen, sind die eigentlich Führungspersonen oder die sogenannten Opinion Leaders, da kriegen wir eine Botschaft auf der verbalen Ebene, das Verhalten ist völlig anders. Das heißt, wir kriegen lauter Doppelbotschaften. Das Unterbewusstsein checkt ganz genau, dass das alles gelogen ist. Das Bewusstsein versucht es noch irgendwie zu glauben. Und wir haben halt das Gefühl, dass wir das gar nicht steuern können, was eigentlich gar nicht in diese Richtung gehen sollte. Wir sind nur Passagiere. Und das heißt, zu all dem kommt halt eben noch dann ein gesellschaftlicher Hintergrund, als Untergrund dazu. Eine ständige im Hinterkopf, aber verdrängt. Weil jetzt können wir sagen, wie können wir dem gegensteuern? Na, mit Helmut Qualtinger vielleicht. Ich weiß zwar nicht, wo ich hin will, aber fahren so schnell es können. Oder die Wirklichkeit trägt wirklich ein Forellenkleid, gibt es ein Lied. Da kommt jetzt was sehr Spannendes dazu. Wir erzählen uns unsere eigene Wirklichkeit ständig. Unser Gehirn versucht ständig, unsere Umwelt und all das, was ich beschrieben habe, das Gehirn versucht, das irgendwie zu verstehen und tut jetzt so, als wäre das normal. Das Unterbewusstsein weiß natürlich, dass es nicht so ist, aber die Ratio braucht irgendeinen Anhaltspunkt, es muss doch irgendeinen Sinn ergeben. Ja? Wir erzählen uns ständig unsere Wirklichkeit so, wir konstruieren sie uns zurecht. Nature Boy habe ich es genannt, was können wir dagegen tun? Ich würde sagen, das, was wir hier sehen, ist eigentlich Wahnsinn des Verstandes. Der Verstand ist das Werkzeug der Triebe geworden und macht lauter Wahnsinnigkeiten. Und wir sind auch davon umgeben. Versus natürliches Gefühl. Und das führt mich dazu zu sagen, die Burnout-Patienten, die zu mir kommen, seit Jahren, ich habe zunehmend den Eindruck, ich sage immer wieder, das sind eigentlich die Normalen. Das sind die normalen Menschen, die an diesen Umständen verzweifeln und krank werden. Und die beste Burnout-Prävention in Unternehmen ist nicht Yoga-Seminare zu machen, sondern den Menschen den normalen Trieb nachkommen zu lassen, sinnvoll und effizient zu arbeiten. Das ist Burnout-Prävention, nicht Qigong-Seminare. Das ist auch schön, das möchte ich jetzt nicht abwerten, aber völliges Themenverfehlungen. Und wenn Sie einen normalen Menschen in ein Irrenhaus sperren, dann leidet der mehr als die Insassen. Weil der glaubt, er ist Napoleon, der glaubt es eh, ja. Aber der normal ist und diesen Irrsinn sieht und nichts dagegen tun kann, der wird krank, der wird leiden, der wird ein Burnout kriegen. Und zu mir kommen die Normalen. Burnout ist viel weniger eine Krankheit, als eigentlich eine normale Reaktion einer an sich gesunden, vielleicht etwas sensiblen Seele, die ihre Lebensgeschichte auch hat, die aber vielleicht auch wieder eben nicht normal war, auf solche Umstände. Und natürlich kann man jetzt sagen, das möchte ich jetzt nicht im Detail eingehen, das ist ein bisschen komplexer, nur natürliches Gefühl reicht nicht immer, wenn jemand schon mal ein schweres Burnout hat, da braucht es also schon einen multiprofessionellen Zugang, der schon eine gewisse Expertise hat, aber ich gehe da schnell drüber weg. Aber was kann ich denn selbst tun eigentlich? Naja, zum Beispiel mich fragen, wie weit bin ich überhaupt noch mein Original? Jemand hat einmal gesagt, alle von uns werden als Original geboren und viel zu viele sterben als Kopie. Auf einer Skala von 1 bis 10, wenn 1 hieße überhaupt nicht und 10 heißt völlig, naja, wo stehe ich da? Na, da hat jeder von Ihnen unterschiedliche Gedanken dazu. Und ich könnte mich auch fragen, naja, und woran würde ich wohl merken, dass ich wieder eine Stufe höher stehe? Und wenn wir sagen, unser Leben steht ja auf mehreren Standbeinen, einem Ich-Standbein, hoffentlich gut aufgestellt, dann sind wir keine Einzelgänger, es gibt ein soziales Standbein und ein berufliches Standbein. Und wenn die ersten beiden Standbeine stabil aufgestellt sind, dann wird uns eine berufliche Krise, und Burnout wird ja sehr viel mit Beruf in Zusammenhang gebracht, was oft so nicht stimmt, aber das möchte ich gar nicht zu laut sagen, weil die Arbeitgeber nutzen das wieder als Ausrede und sagen, das sind alles nur private Probleme, was ja nicht stimmt. Also es sind aber oft schon natürlich Kombinationen. Aber wenn die ersten beiden Standbeine stabil stehen, dann wird mich eine Krise in einem dritten Bereich nicht so schnell aus dem Gleichgewicht bringen. Aber wenn die auch schon ein bisschen morsch geworden sind, ohne dass ich es vielleicht gemerkt habe, so wie schlecht gewartete Brückenpfeiler, dann wird mich möglicherweise eine Krise, egal in welchem der Bereiche, ganz rasch aus dem Gleichgewicht bringen. Und da gibt es Krisen. Krankheit, partnerschaftliche Probleme, Trennungen, Scheidungen, Kinder können krank werden, Eltern können pflegebedürftig sein, ich selber, finanzielle Probleme. Also es gibt eh genug, ja, dass dieses Gebäude bedrohen kann. Da erzähle ich noch ganz kurz eine Anekdote, dann bin ich gleich auch am Ende. Ein Kollege kam einmal zu mir, stellvertretender Klinikchef im AKH, sehr bekannter, renommierter, beliebter Kollege. Seine Frau schickte ihn zu mir, wie es manchmal vorkommt, hat mich angerufen und gesagt, ich mache mir solche Sorgen, darf ich ihn meinem Mann schicken? Er schluckt Psychopharmaka, Antidepressiva, macht Psychotherapie, es wird nicht besser. Kommt er zu mir, setzt sich mir gegenüber und sagt, also Herr Kollege, ich kann mich an nichts mehr freuen und selbst wenn ich es tun könnte, ich wüsste nicht mehr, woran ich mich freuen kann. Und dann haben wir ein bisschen geplaudert und ich habe ihm dann auch so einen Kreis aufgezeichnet und habe ihm diese Frage gestellt und er hat gesagt, das ist ganz einfach, hat ein bisschen gezeichnet und dann waren also so circa 75% Beruf und 25% Familie. Ein Ich-Standbein hat er halt nicht einzeichnet, ich habe es mal so stehen lassen. Dann nimmt er mir es aus der Hand noch einmal und sagt, nein, stimmt nicht ganz, hat ihn ein bisschen geschmiert und dann waren also 85% Beruf und 15% Familie. Und dann frage ich, na, wie lange ist denn das schon so? Und er sagt, na ja, 10, 15 Jahre. Dann war mir schon ein bisschen besser nachvollziehbar, warum er sich an nichts mehr freuen konnte, aber wir haben es einmal so lassen. Haben ein paar ganz gute Gespräche gehabt, es war ein bisschen besser dann ihm gegangen, aber der Durchbruch war es noch nicht und eines Tages kommt er zu mir und ich merke, irgendwas ist anders, ein bisschen straffere Schultern, leichtes Lächeln auf den Lippen und er sagt mir, er möchte mir gern was erzählen. Und zwar, er war Gelegenheitsraucher, 3-4 Zigaretten in der Woche, die hat er immer heimlich geraucht, weil er gewusst hat, seine Frau stört es. Und er hat gesagt, also ich habe eine Zigarette vor meiner Frau geraucht. Und ab diesem Tag war was anders. Und was war passiert? Er hatte ein, wenn auch noch so kleines Ich-Standbein in seinem Leben wieder eingezogen. Es folgten dann schon ernsthaftere Schritte, das Standbein wurde wieder größer. Mittlerweile sind Jahre vergangen, die Medikamente hat er längst weggeschmissen oder in der Apotheke entsorgt hoffentlich. Es geht ihm nachhaltig besser. Und ich sage, welcher noch so renommierte Experte für psychische Erkrankungen, Burnout oder was auch immer, wäre auf die Idee gekommen, dem zu erzählen, dann wissen Sie was, als ersten Schritt rauchen Sie mal Zigaretten vor Ihrer Frau. Und das ist so diese extreme Vielfalt, die auch demütig macht, wo ich mich oft scheue, Ratschläge zu geben. Jeder Ratschlag ist auch ein Schlag oder kann zumindest ein solcher sein. Eher mal fragen, wie schaut es aus mit dem Original, wie schaut es aus mit der Verteilung? Angenommen, ich wäre mein eigener Berater, meine eigene Beraterin, welche Verteilung würde ich mir denn empfehlen? Und damit bin ich an sich am Schluss. Ich möchte vielleicht noch eines anmerken, ich habe Ihnen jetzt so viele Wahnsinnigkeiten aus der Gesellschaft gesagt und das eine ist vielleicht, hier im Kongress geht sehr viel über Achtsamkeit und ich finde das sehr, sehr schön, dass das zum Thema gemacht wird. Ich möchte vielleicht noch daneben stellen, neben Achtsamkeit, was braucht es, glaube ich, auch? Bemühen, Engagement, Lust an Leistung, könnte man auch sagen, oder zumindest Freude an Erfolgserlebnissen, gute Beziehungen, wo ich mich öffnen kann und wo sich auch der andere öffnen kann. Irgendwie eine Art von Sinn, wozu. Und auch Regeneration. Und das zusammen mit Achtsamkeit. Das ist Burnout-Prävention, wenn man so will, oder einfach Erhaltung eines zufriedenen und guten Lebens, ist Gesundheitsförderung. Und zur Gelassenheit möchte ich vielleicht auch noch ein Wort sagen. Also das Universum und die Erde, die sind sehr gelassen. Denen ist es wirklich ganz egal, ob wir Menschheit überleben. Aber unseren Kindern nicht. Und deswegen wünsche ich uns, dass wir uns ein bisschen bemühen. Danke.
Der Arzt und Coach Wolfgang Laluschek sprach am 8.7.2016 auf dem Medizinikum in Lech am Arlberg über die Burnout-Gesellschaft von Normalität zum Wahnsinn. Morgen schließen wir unsere Sommerserie ab. Dann geht's um Methoden der Entschleunigung, wie unter anderem der Achtsamkeit, von Thomas Bochdanski und Norman Schmid.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.